Ja, wir gehen heute in das Markus-Evangelium und wir gehen dort weiter. Und mittlerweile sind wir in Kapitel 12 angelangt und wir hatten die letzte Woche nochmal 9, weil da da haben wir das ein bisschen so aufgefüllt und regulär sind wir aber bei Kapitel 12, ja. Und dann geht es dann auch wieder weiter und wir haben heute, das ist unser Text aus Markus 12, 28 bis 34 und es geht in diesem Text um Gott lieben mit deinem ganzen Herzen. Und ich möchte uns diesen Text zunächst lesen. Und da heißt es dort, eine Folie weiter, da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte. Und weil er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das erste Gebot unter allen? Jesus antwortete ihm, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist Herr allein. Und du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, recht so, Meister. Es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verständnis, mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und da Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen. Ja, das, was wir hier gelesen haben aus dem Markus-Evangelium, da geht es um Gebote. Und es geht um das Wichtigste, um das erste Gebot. Und wir sehen, dass dieser Schriftgelehrter, die Schriftgelehrten standen den Pharisäern sehr nahe, und der hat ihm eine Frage gestellt. Und diese Frage, die hat er ihm nicht einfach so gestellt, weil sie ihm gerade in den Kopf, da durch seinen Kopf geschossen ist, sondern man weiß, dass das so eine kleine Lieblingsbeschäftigung von diesen Pharisäern war. Die hatten ja so erstmal die 613 Gebote aus dem Alten Testament und dann haben die sich gern damit beschäftigt und auch diese ganzen Gebote immer wieder ganz genau einzuhalten und darüber zu sprechen und dann auch zu fragen, was ist denn das wichtigste Gebot? Was ist das größte Gebot? Was ist das erste Gebot? Und hier ist dieser Schriftgelehrter, wenn man so ein bisschen so den Kontext sich anschaut, der ist nicht so wie die Fragen, die vorher an Jesus gestellt wurden, sondern dieser Mensch, der hatte wirklich, das sieht man ja auch an der Antwort von Jesu, der hatte wirklich Interesse an diesem Gespräch und auch an der Antwort von Jesu und der stellt ihm hier keine Fangfrage. Und Jesus beantwortet ihm hier diese Frage aus dem Höre Israel. Das ist so ein ganz bekanntes, man könnte sagen, das ein ganz bekanntes Gebet aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6, und da die Verse 4 bis 5. Und das ist übersetzt mit Höre Israel, und für die, die sich ein bisschen auskennen, nennt man da auch das Schma Israel. Und Schma heißt Höre Israel aus dem Hebräischen. Und hier ist das wie so erstmal so ein Grundgebet oder auch sogar, das war so das Fundament für das Glaubensbekenntnis der Israeliten. Und das hat man schon in sehr jungen Jahren den Kindern beigebracht. Also ein Gebet, was sie dann gesprochen haben. Und das jeden Morgen und jeden Abend. Also zweimal täglich hat man dieses Gebet gesprochen. Und es ist natürlich auch hier, in diesem Zusammenhang, ist es natürlich auch, wenn man das sich anschaut, die Antwort, die Jesus diesem Pharisäer gibt, der hier auch diese Frage stellt und er ihm die aus diesem Schma Israels beantwortet. Und die ist auch entscheidend, weil man muss sich das mal vorstellen, das erste Gebot, oder manche übersetzen das mit das wichtigste oder das höchste Gebot, was es da gibt, das ist hier so wichtig, erstmal das erste zu wissen. Weil, wie beim Hemd zuknöpfen, der Ewald kennt das vielleicht, hast du das schon mal erlebt, Ewald, wenn du den ersten Knopf falsch zumachst, egal wie toll du die anderen Knöpfe zumachst, wie perfekt, wie schön du sie zuknöpfst, vielleicht steckst du dir noch irgendwo einen neuen Knopf dadurch, wie auch immer, aber wenn der erste falsch ist, dann ist alles andere falsch. Passt einfach nicht. Der Dieter, der weiß auch Bescheid, ne? Sag's mir. Okay, also alles andere ist falsch. Deswegen ist es so wichtig, auch zu wissen, was ist das erste Gebot. Und das erste Gebot, das ist auch so eine Quelle für all die anderen Gebote. Und für mich ist das immer so, dass Gebote, erstmal alleine nur dieser Name Gebote, ne? Also so als freiheitsliebender Mensch mag ich nicht unbedingt, wenn mir einer immer Bescheid sagt, was ich machen soll. Kennt ihr das? So, ich hab gerade so einen Freund, der geht durch so eine Phase, so eine ganz interessante Phase, der ist extrem freiheitsliebend, dieser Typ. Und der regt sich über jedes Gebot oder jedes neue Gesetz, jede Regulierung, der regt sich so unglaublich drüber auf, wenn da aus Berlin irgendwas kommt, was für ihn überhaupt keinen Sinn macht. Also manchmal ist es richtig schwierig, teilweise den zu ertragen, weil der so explodiert. Und ich meine so, ich habe letztens dann nochmal so bei den Tagesthemen gesehen, die Leute, die auf die Straße da in Berlin gingen und demonstriert haben gegen die ganzen Regulierungen aus Berlin. Und die Leute, die waren so wütend, die haben mit Maske geredet und nachdem sie ihre Meinung gesagt haben, hat eine so die Maske runtergezogen, um einfach zu sagen, ich bin jetzt hier richtig wütend, ich bin richtig sauer, weil das für sie keinen Sinn gemacht hat. Aber mit den 10 Geboten oder mit den Geboten, die Gott gibt, die machen Sinn. Also für mich ist das ja auch so. Ich bin so ein Typ, der gerne schnell fährt. Ihr könnt meine Frau fragen. Also gerne fahre ich sehr schnell auf der Autobahn, auf einer deutschen Autobahn. Und besonders so die A61 so Richtung danach da oben, Richtung Venlo, da gibt es ganz weite Strecken, die sind unbegrenzt, ne? Und da kannst du richtig Gas geben, wenn da nicht so ein doofer LKW rausschert oder was weiß ich auch immer. Natürlich sind die nicht doof, aber in dem Fall manchmal schon, ja. Und dann bist du so gerne unterwegs. Aber wenn da eine scharfe Kurve kommt und da steht ein Schild und auf dem Schild steht dann drauf 40, ja, gibt es manchmal so Ausfahrten, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so von Bonn, Poppelsdorf Richtung Brüserberg, wenn man da so fährt, da ist eine Kurve, da steht drauf 40. Und wenn du damit 60 durchfährst und wenn es ein bisschen leicht geregnet hat, ich habe einen Freund, der ist da rausgeflogen. Also nur 20 km/h drüber und der ist raus. Die haben da so einen Wall aufgeschüttet, passiert nicht viel, dein Auto ist ein bisschen beschädigt. Aber sonst, also die ist wirklich scharf. Ne? Und da finde ich das Ding total sinnvoll und ich bremse ab und fahre dann mit 40, na, vielleicht mit 50 und so. Aber man hält sich so wenigstens, man bremst ab und fährt dann nicht mit 100 durch. Das schaffst du nicht. Da machst du viel kaputt bei. Vielleicht dich auch sogar selber. Also, Dinge müssen irgendwie Sinn machen. Und ich weiß eine Sache, wenn Gott erstmal die Gebote uns geschenkt hat, Gott ist der, der uns Menschen geschaffen hat. Der ist der Schöpfer, wir sind die Geschöpfe. Ja, versteht ihr das? So, wir sind nur die, die geschaffen sind. Manchmal denken ja manche, die wären die Götter auf Erden, aber das Ding, besonders die Techniker, nein. Also, das Ding ist manchmal so, wir sind die, die geschaffen sind. Wir sind die, die geschaffen sind. Und wenn der Schöpfer etwas im Sinn hat, was für uns Sinn macht und gut ist, dann sage ich erstmal, hey, da hat er recht. Und wenn ich mir alleine nur die 10 Gebote anschaue, die Gott dem Menschen gegeben hat, da merke ich erstmal eine Sache. Die Gebote, die er uns geschenkt hat, besonders die ersten, die 10 Geboten, die haben echt, die machen Sinn und die haben etwas mit der Beziehung zu uns und Gott zu tun. Ich denke mal so, wenn ich einfach mal so reinschaue, 2. Mose 20,2, da fängt das an mit diesem Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ähnlich wie sich das aus dem Schma Israel aushört, wo Mose das wiederholt, wo er dann sagt, dass der Herr, also höre Israel, der Herr unser Gott ist Herr allein. Und hier heißt es dann auch, er ist der, wenn man so in dem griechischen Text reinschaut, der Adonai, also dieses hebräische Wort, was hier benutzt wird. Der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Er ist der Herr, Adonai, der Herr, der Herrscher, der alleinige Herrscher, der, der wirklich Ahnung hat und der der einzig wahrhaftige Herr ist. Und dann sagt er hier in diesem, in den 10 Geboten, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das macht für mich Sinn, wenn ich an Beziehung denke, wenn ich an die Beziehung zu meiner Frau denke. Und wir sind schon fast 30 Jahre mittlerweile verheiratet. Das ist schon eine lange Zeit. Ich weiß, ich sehe aus wie 20, aber ich bin schon so lange verheiratet. Und ja, fast ein bisschen älter schon. Naja, und mit meiner Frau, wenn ich jetzt anfangen würde, mit einer anderen Frau zu flirten und nachher mit der im Bett lande, ey, das zerstört meine Beziehung. Da bin ich überzeugt von. Das kann einfach nicht gut gehen. Ja? Und genau so ist es auch, wenn Gott sagt, hey, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Es geht um Beziehung. Oder das andere Gebot, was dem folgt. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an, diene ihnen nicht. Denn ich bin der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Also auch hier in diesem zweiten Gebot sagt Gott, hey, ich habe so vieles geschaffen. Mach dir von nichts anderem ein Bildnis. Wenn ich meiner Frau, auch wieder Beziehungsgeschichte, wenn ich meiner Frau schöne Blumen irgendwo anpflanze, von mir aus kaufe ich sie auch und dann bringe ich ihr diese schönen Blumen und schenke sie ihr. Und dann sagt sie, boah, die Blumen, die sehen echt richtig gut aus. Und meine Frau, die mag so Blumen und die schaut die an und sagt, wow, richtig gut die Blumen. Ne? Und dann würde die diese Blumen überall, wo sie jetzt hingeht, mit sich rumschleppen, weil die so schön aussehen. Und nimmt sie nachher mit ins Bett, weil die Blumen sind so schön. Ja, dann würde ich sagen, hey, hallo, ich bin dein Mann, ich habe sie dir nur geschenkt, ja. Das ist nicht das, was du, womit du die Beziehung aufbauen sollst, sondern mit mir. Und so machen für mich diese Gebote Sinn. Oder du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Würde ich auch nicht machen. Den Namen von meiner Frau immer, wenn irgendwas, haue ich mir mit dem Hammer auf den Daumen, dann würde ich nicht dann fluchen und den Namen meiner Frau gebrauchen. Also würde ich nicht machen. Ja? Wenn die das hören würde, das würde auch die Beziehung ziemlich zerstören oder ja, an den Rand der Zerstörung bringen vielleicht. Ja, oder auch gedenke an den Sabbattag, heiligen. Also die ersten 4 Gebote, die wirklich mit dieser Beziehung zu Gott zu tun haben. Also dass Gott auch sagt, hey, es muss einen Tag geben, an dem du aufhörst zu denken, dass du mit deiner Arbeit, dass du dir das alles, was du dann hast, dass du dir es selbst erarbeitet hast. Nein, nimm dir einen Tag Zeit und denke an mich. Mach diesen Tag besonders. Heilige diesen Tag. Nimm dir da einfach mal Zeit, von mir aus rauszugehen in die Natur und mit mir über Dinge zu sprechen. Geh in die Gemeinde, geh, was weiß ich, wo auch immer ihr diese Gemeinschaft finden könnt, um einfach diese Zeit Gott besonders zu geben. Einen Tag in der Woche. Und die anderen Gebote, ich werde sie jetzt nicht aufzählen, aber die haben damit Beziehung mit den anderen zu tun. Da heißt es dann wie so zum Beispiel, bestiehl den anderen nicht. Ja? Macht Sinn. Also wenn ich euch jetzt, was weiß ich, was wegnehmen würde, würde ich das Klavier einfach mal mit nach Hause nehmen, ohne Bescheid zu sagen. Ja? Dann wird die Frau schon Bescheid sagen, hallo, das gehört hier. Ich weiß, wer das geschenkt hat, die Elke oder wie sie hieß. Und würde sagen, hey, das geht nicht, wo ist das Ding hin? Ne? Also klar, ne, das sind so Sachen, die Beziehung zum anderen zerstören. Oder du sollst nicht morden. Ich meine, wenn du den anderen umbringst, dann ist Beziehung eh nicht mehr möglich. Aber das ist halt etwas, wo es um die Beziehung zu Gott zuerst geht und dann zu den anderen. Wenn man hier auch in diesen Kontext reinschaut, hier von Kapitel 12 oder sogar noch ein bisschen vorher, vielleicht erinnert ihr euch noch an diesen jungen Pastor, den Marko Markovic, vielleicht erinnert ihr euch noch so ein bisschen, der uns da so ein bisschen mitgenommen hat, so in den, wo Jesus da Richtung Jerusalem geht, er zieht in den Tempel ein und dann merkt er, hey, hier passiert etwas ganz grundlegend Falsches. Hier ist dieses Haus des Gebetes, wie er sagt, und da sind auf einmal Menschen, die da Handel treiben. Da gibt es auf einmal Rinder, die da blöken, Schafe und alles Mögliche. Und dann bekommt Jesus, er nimmt sich da Er nimmt sich da so einen Strick und treibt das ganze Vieh aus dem Tempel und treibt die Händler dort raus, aus diesem Tempel, weil er einfach merkt, hier diese Einstellung der Menschen, sie ist total, sie ist grundlegend falsch. Die Einstellung dieser Leiter, die natürlich auch profitiert haben von dem, was dort an Handel getrieben wurde. Und die waren natürlich dann auch so aufgeregt, dass sie Jesus gefragt haben, hey, wer bist du eigentlich? Oder wie es dann da ganz genau heißt, woher nimmst du dir das Recht, das hier alles zu tun? Ja, die waren richtig aufgeregt. Und dann antwortet Jesus ihnen hier mit dem Gleichnis von dem Weingärtner. Da gibt es einen Besitzer von einem Weingarten und Leute, die diesen Weingarten verwalten. Und dann schickt er dort Leute hin, Boten hin, um ihnen Anweisungen zu geben. Und dann beschreibt Jesus, dass dann kommen dann diese Boten, die kommen dorthin und diese Weingärtner, die verprügeln die, die bringen die um. Und dann verstehen schon diese Leute, an die Jesus dieses Gleichnis richtet, die Pharisäer, die verstehen ganz genau, dass er sie meint. Und sie werden richtig wütend auch darüber, dass er das so krass ihnen auch so vor Augen gemalt hat, ihre Hartherzigkeit, ihre falsche Einstellung zu dem, was Gott ihnen beauftragt, dort zu tun. Und und er zeigt ihnen einfach nur ihr hartes Herz. Und man merkt das auch nachher mit den ganzen Fragen, die sie ihm gestellt haben, wo sie ihm die ganze Zeit Fallen stellen wollten. In Kapitel 12, wo es dann darum ging, um die Frage nach der Steuer, wo sie ihnen sagen, hey, wem sollen wir jetzt unser Geld geben? Sollen wir das dem Kaiser geben? Oder sollen wir das Gott geben? Und dann hat Jesus halt diese unglaublich weise Antwort und er sagt, gib mir mal so eine Münze, schaut drauf und sagt, hey, von wem ist das Bild hier auf der Münze? Dann sagen die, ja, vom Kaiser. Dann sagt er, hey, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gib Gott, was Gott gehört. Also er offenbart das Herz oder die Einstellung dieser Führer, dieser Leiter, die ihn da wirklich anklagen oder fast, oder die Sadduzäer, diese Priesterschaft, die politische Macht dort innehat, wie sie ihn wirklich verachtet haben, wie sie ihn verspottet haben für das, wie er da unterwegs war. Und damit will er, und in diesem Kontext gesehen, wo er dann über dieses Herz, dieses harte Herz der Pharisäer und der Sadduzäer spricht, wie er ihnen das vor Augen malt, damit will er ihnen, und dann kommt dann dieser eine Schriftgelehrte mit der Frage nach dem höchsten Gebot, wo er ihm dann diese Antwort gibt, die genau in diesem Kontext auch passt, dass er ihnen sagt, pass auf, das Herz des Menschen, das ist krank. Das Herz des Menschen, es hat erstmal gar nicht diese Kraft, Gott zu lieben. Es muss befähigt werden, es hat nicht diese Eigenschaft, Gott zu lieben. Und das wissen wir für die, die sich so ein bisschen der Bibel auskennen, ja, dass das wirklich so ein Problem war, das damals noch ganz zu Beginn der Menschheit angefangen hat, mit Adam und Eva im Garten, wo Satan kommt und den Menschen verführt und wirklich Gott in Frage stellt, ob Gott wirklich gut ist. Ja, wo er sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, erstmal das Wort Gottes in Frage zu stellen, nicht von dieser Frucht, sondern hat Gott das wirklich so gesagt? Und dann das andere, hey, Gott will euch etwas vorenthalten. Er weiß, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sein wie Gott. Ihr werdet selbstständig sein. Ihr werdet unabhängig sein. Ihr braucht euch ja nichts zu halten. Keine Gebote, nichts. Ihr werdet sein in dieser Position. Und der Mensch, er ließ sich verführen. Und wir ärgern uns alle heute noch darüber. Aber ich sage euch, ich bin, so wie ich die Bibel kenne, wir werden alle da reingefallen. Also so ist es halt, ne? Und der Mensch seitdem, er hat so in seinem Herzen diesen Infekt einfach bekommen, diesen Virus quasi dort, den er in seinem Herzen hat und den er dann weitergetragen hat. Und wenn man so ein bisschen in der Bibel nur weiterliest, man liest schon so nur 3 Kapitel später, 1. Mose 6, da sagt Gott, Mensch, das Herz des Menschen, das ist böse von Jugend an. Das ganze Trachten von diesen Herzen der Menschen, das ist nur danach irgendwie an dem anderen zu schaden und Böses zu tun. Und so schafft Gott trotzdem, weil er den Menschen so liebt, weil das ist einfach diese Aussage aus Johannes 3,16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Und wenn man diesen Vers sich anschaut, alleine nur diesen einen Vers, dann weiß man, hey Gott, der hat diese Welt nie aufgegeben. Und der hat einen Plan gehabt. Und diesen Plan, den hat er angefangen mit Abraham, wo er wirklich ganz neu seine Gnade, wie wir es heute Morgen schon gehört haben, wie er wirklich seine Gnade und die in Fülle, wirklich ganz neu, wie er mit ihm angefangen hat, um die Welt zu erreichen mit einem Segen, dass jeder, der dann letztendlich an den Sohn Gottes glaubt, ewiges Leben haben wird. Mit Abraham fing dieser Glaube an diesen lebendigen, an diesen guten Gott. Und ich bin so froh, dass unser Gott ein handelnder Gott ist. Einer, der in die Geschichte der Menschheit eingreift. Der nicht sagt, hey, mir ist das egal, was ihr macht. Das ist eigentlich das Schlimmste, wenn ich so im Römerbrief Kapitel 1 denke. Das Schlimmste, was Gott einem Menschen antun kann, ist, wenn er dem Menschen einfach sich selber überlässt. Wenn er sich selber dem Herzen des Menschen überlässt. Das ja, ist Verwirrung und das endet auf jeden Fall für den Menschen nicht gut. Aber Gott, er liebt die Menschen in der Welt, er liebt diese Welt und er hat diesen Weg, ist er gegangen und er hat wirklich diesen Plan durchgezogen, dass alle, die wirklich daran glauben, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er aufgefahren ist in den Himmel, zur Rechten des Vaters sitzt und wiederkommen wird. Für jeden, der das nur glaubt, das macht so einen Unterschied. Noch vor kurzem erlebt, wie jemand wirklich das in seinem Herzen einfach nur glaubt und das ausspricht und wie der ein Kind Gottes wird. Wie auf einmal der von so, das war eine junge Frau, wie sie auf einmal mit so einer Freude erfüllt wird. Dass sie anfängt zu lachen, wo das einfach gar keinen Sinn mehr gemacht hat. Und man denkt, was ist los mit diesem Menschen? Vorher und nachher, wenn du da dieses Gegenüber siehst, wie auf einmal Friede einkehrt. Wie auf einmal Gewissheit da ist. Hey, ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre dem da oben. Der ist mein Vater. Ich bin nicht mehr alleine unterwegs. Ich muss nicht alles kontrollieren und muss nicht selbstständig alles tun und machen, sondern er ist der mich durch dieses Leben führt und der mich leitet. Und das ist etwas ganz Besonderes, wenn man da wirklich mit diesem Gott unterwegs ist. Aber ich weiß auch, dass auch dann, wenn man dann Christ ist und besonders viele Jahre mit Jesus unterwegs ist, ja, und dann gibt es auch Zeiten. Ich meine, alleine in der Offenbarung, wenn ich da so reinschaue und dann der Johannes, der Apostel Johannes, der Evangelist Johannes, wenn er da in einer prophetischen Schau über die 7 Gemeinden schreibt, dann denke ich zum Beispiel an die Gemeinde in Ephesus, wo er ja die Gemeinde auch sehr gut kannte. Er war ja viele Jahre dort als Gemeindeleiter, als Säule der Gemeinde dort unterwegs, der diese Gemeinde unglaublich geliebt hat. Und dann sieht er in einer prophetischen Schau, da ist eine Gemeinde, die arbeitet hart, die ist fleißig. Aber er merkt, irgendwie haben die etwas verloren. Die haben nämlich die erste Liebe zu Jesus verloren. Und er mahnt sie an. Und er sagt, hey Leute, mit eurem ganzen Arbeiten, hey, das ist sowas von dermaßen religiös geworden, dass ihr die erste Liebe verlassen habt. Und er sagt ihnen, Leute, wacht auf, kehrt um. Ja, das ist wirklich der Hinweis für diese Gemeinde in Ephesus, aufzuwachen, umzukehren. Also wieder in dem Bild der Autobahn gesprochen, wenn du volle Kanne unterwegs bist und dann kommt das Schild 40 um die Kurve, dann musst du vom Gas gehen. Geh runter vom Gas, auf die Bremse und dann fährst du 40 durch. Also umkehren, aufhören mit dem Weg, wo du vorher unterwegs warst und fahr den richtigen Weg. Halte dich an dieses allererste Gebot, deinen Gott zu lieben von ganzem Herzen. Denn das ist wirklich das Allerwichtigste, das Allerwichtigste in unserem Leben, immer wieder uns da die Zeit zu nehmen, unseren Gott zu lieben. Das ist nicht nur unsere Zeit, das ist unser ganzes Sein betrifft das. Und warum ist das so wichtig, diesen ersten Schritt? Weil das die Quelle ist für die Liebe, die du überhaupt zu den anderen überhaupt erst haben kannst. Und das mahnte Johannes dann auch bei den Ephesern an. Hey, das ist das, was ihr verloren habt. Diese Liebe, das Arbeiten, das ständige Mühen, das hat er alles gelobt. Ja, das habt ihr super gemacht. Aber das, was da gefehlt hat, die Liebe wieder, diese erste Liebe wieder zu Gott, die ist so entscheidend, dass er dann letztendlich gesagt hat, wenn ihr da nicht umkehrt und euch nicht besinnt, auf das zurückbesinnt, auf das, was ihr direkt von Gott empfangen habt, dann hat er gesagt, hey, dann stoße ich den Leuchter, den stoße ich von der Stelle weg. Das bedeutet, hey, die Gemeinde wird es dann bald nicht mehr geben. Das war ein richtig hartes Wort. Die Konsequenz, die ist wirklich hart, die ist brutal. Und hier spricht er dann darüber, wirklich auch Jesus hier, dass wir Gott an erste Stelle setzen. Denn das ist das erste Gebot, das ist das wichtigste, das ist das größte Gebot. Und hier in diesem Abschnitt, wo ich darüber nachgedacht habe, mir ist da noch, wo wir uns im Gemeinderat diese Woche getroffen haben, dieser eine Vers noch in den Sinn gekommen, dass Jesus sagt, hey, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und ich denke, manchmal ist das so mit der Liebe ganz genauso. Die fließt über uns drüber weg. Ja? Und manchmal stelle ich mir das auch wie so ein Kanalrohr vor. Und dieses Kanalrohr, das kannst du von beiden Seiten, gibt es manchmal so Endstücke, wenn das Kanalrohr verschlossen werden soll. Wenn du von beiden Seiten ein Endstück drauf hast, dann ist das Kanalrohr, da kommt nichts rein. Da kann das Wasser drüber fließen, da kann die Liebe über dich drüber fließen. Wenn du da nicht ein Endstück aufmachst und das Wasser da reinfließen lässt in dieses Rohr, dann wird das Rohr innen trocken bleiben, das wird leer bleiben. Also man muss sich da schon füllen lassen. Und mit diesen Strömen lebendigen Wassers, die sollen ja nicht nur in uns reinfließen, sondern da soll das andere Endstück auch aufgemacht werden. Da, wo du an Gottes Liebe, an diese Quelle drankommst, dass da das Wasser dieser Liebe in dich reinfließt und dann von der anderen Seite rausfließt und alle, die in deiner Umgebung sind, einfach gesegnet werden von diesem Wasser. Und ich habe dann auch da bei uns im Gemeinderat darüber gesprochen, wie das aussehen kann, dass diese Ströme wirklich durch uns durchfließen. Wenn man so, manchmal hört man das ja, so Ströme lebendigen Wassers, das ist ja schon fast so ein Schlagwort manchmal, das man so früher benutzt hat. Und dann habe ich oft immer so gedacht, boah, das sind bestimmt die vollgesalbten Typen da irgendwo, weiß ich nicht, wie sie da alle hießen. Reinhard Bonke, das ist einer, da fließt wirklich so das Wasser durch ihn weg. Aber hier sagt ja die Schrift in Johannes 7, 38, hey, wer an mich, Jesus sagt es, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und ich glaube, dass diese Ströme, die merkst du einfach, wenn du manchmal mit Leuten zusammen bist oder auch die mit dir dann auch zusammen sind und die dann, du redest einfach nur, du sprichst einfach nur und du redest aus dem, was in deinem Herzen, wovon du dich gefüllt hast, wenn du Gott liebst, nämlich mit seinem Wort. Wenn du dich mit seinem Wort füllst, wenn du in Gemeinschaft mit ihm bist, hey, dann wird das, was in deinem Herzen, wovon dein Herz voll ist, das wird aus deinem Mund rauskommen. Dann werden diese Worte, die dann aus deinem Mund kommen, werden andere segnen und sie werden das erfahren, dass da wirklich ein Strom aus deinem Mund kommt. Und das sind Segensworte, das sind positive Worte. Und damit kann man sich füllen lassen, weil das Wort Gottes so voll ist von positiven Gedanken. Allein die 10 Gebote, ey, ich finde die total positiv. Die machen Sinn. Die machen nicht nur Sinn, die sind einfach nur gut. Wer die anwendet, wer sich füllen lässt mit Gott und seiner Liebe, der wird sie auch weitergeben können zu allen anderen. Und wer sich damit füllen lässt, der wird das dann auch in die Tat umsetzen. Der wird dann auch Dinge tun, die wirklich Gottes Liebe oder Gottes Eigenschaften auch zum Ausdruck bringen. Und so werden dann quasi Ströme von uns, aus unserem Leben auch fließen zu denen, die um uns drumherum sind. Ja, es ist wichtig, halt dieses erste Gebot darüber nachzudenken und das einfach zu halten und alle anderen werden dann auch gesegnet werden. Und ich habe hier noch einen Vers von Spurgeon mal aufgeschrieben, das hatte auch etwas mit Beziehung zu tun, ich habe den hier mal einfach so mit reingenommen, weil der mich irgendwie so angesprochen hat, um die Beziehung auch mit anderen Menschen und die Beziehung zu Gott. Es geht da auch darum. Und er sagte, sprich mit Gott über andere Menschen viel mehr, als dass du mit anderen Menschen über Gott sprichst. Also das ist viel wichtiger, wenn du mit Gott über andere sprichst. Ja, wenn du sie ins Gebet mit reinnimmst, ist es sogar viel wichtiger, als wenn du mit den anderen über Gott sprichst. Das gilt auch für die Menschen, die ihn noch gar nicht kennen. Auch mit denen Gott die vor Gott zu bringen und mit Gott über diese Menschen auch zu sprechen. Also das ist das, was ich uns heute mitgebe. Gott zuerst zu lieben, das Wichtigste, das erste Gebot und dann natürlich den anderen wie dich selbst. Und das wünsche ich uns, dass wir das mitnehmen in diese Woche. Ich möchte noch